wenn er im Kindergarten erzählt, mein Papa rennt den ganzen Tag in kurzer Hose in der Halle rum und spielt Ball. Weiß nicht, ob wir ihm da nicht ein völlig verzerrtes Bild der Arbeitswelt mitgeben. Ich mache mir wirklich wenig Gedanken über meinen sogenannten Style, sondern wenn ich zum Friseur gehe, dann sage ich, mach möglichst kurz, damit der nächste Friseurtermin lange rausgezögert werden kann. Genauso halte ich das mit der Rasur. Fakt ist, ich werde den Verein nicht mehr wechseln und Fakt ist auch, dass wann auch immer meine Karriere als Spieler endet, dass wir hier in der Region bleiben werden. Das ist schon eine extrem skurrile Situation, wenn du in die Kabine in der Halbzeitpause kommst und siehst eine Maus in der Dusche. Ne?
Also in der Halbzeit?
In der Halbzeit, ja.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Ob am Ende dieser Folge das auch jemand über uns sagt, Tom?
Wir haben zunächst einmal eine leidenschaftliche Leistung geboten. Über 60 Minuten. Man kann der Mannschaft nur Tribut zollen für das, was sie da reingeschmissen haben.
Wir versuchen unser Bestes.
Ja, ich denke schon, denn wir fangen direkt mal mit einem Amtshilfeakt an für Christopher Rudek, der Kassenwart. 275 Euro sollen wir hier bitte von dir einsammeln, Gudi. In die Mannschaftskasse für Tickets und Essen, die du verzögert leider wohl nicht gewissenhaft genug eingezahlt hast.
War ich schon wieder zu spät dran? Hat er das so
du
verraten?
Du bist.
Stand jetzt Stand zu spät. Jetzt.
Oh Mann. 275 Euro, bitte. Hast du die dabei?
In bar nicht.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei uns war er pünktlich. Hallo und damit zur Löwenzeit, der BHC-Podcast. Ich bin Thorsten Karls von Radio SG. Das ist Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt aus der Sportredaktion.
Guten Tag.
Und nebenberuflicher Inkasso-Unternehmer neuerdings. Und wir freuen uns, dass Fabian Gutbrot bei uns ist. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist. Verschreck doch den Gast nicht gleich.
Ich dachte, so ein bisschen aus der Reserve locken. Ja. Du erinnerst dich an das Zitat, er mag keinen Smalltalk. Direkt ins Eingemachte. Direkt um die Kohle.
Ja, aber das ist ein bisschen, wirklich ein bisschen hart.
Wer weiß, vielleicht erleben wir heute, wir haben in der letzten Folge den neuen Linus Arnesen kennengelernt. Vielleicht erleben wir heute auch den neuen Fabian Gutbrot.
Ja, das ist möglich. Was erwartest du denn?
Ich gehe gänzlich nur mit besten, aber auch völlig ohne Erwartungen in jede Folge rein und lass mich immer wieder überraschen. Stichwort, du hast es gesehen, was letzte Woche passiert ist. Ich hatte vor der letzten Folge kaum Erwartungen an das Interview mit Linus Arnesen und war, wie glaube ich viele auch, die es gehört haben, sehr beeindruckt und bewegt von diesem Gespräch.
Zeigen das auch die Klickzahlen?
Das macht sich tatsächlich bemerkbar, seit wir in dieser Saison auch wieder regelmäßig Spieler zum ausführlichen Interview hier haben, wird es auch wieder häufiger gehört, denn es gibt ja wirklich auch dann auch Spannendes von euch zu erfahren. Wir sind gespannt, was Fabian sich entlocken lässt heute.
Ich habe ihn verschreckt.
Ich habe keine Frage gehört.
Alles gut. Nee. Nicken ist in so einem Audioformat immer super. Am Montag, 5. Dezember, haben wir diesen Podcast aufgezeichnet. Deshalb geht unser erster Blick heute nochmal auf den Sonntag und das Spiel bei der MT Melsungen. 22:22 unentschieden. Ein Punkt für den BRC, ein Ergebnis, ein Spiel, das offensichtlich Tom anders erwartet hatte, hat er nachher im Interview mit BRC-Trainer Jamal Naji offenbart.
Ich muss gestehen, ich bin hier hingefahren und dachte, okay, das wird die nächste Niederlage bei der MT Melsungen. Einfach aus Gewohnheit. Aber ihr habt mich, nicht nur mich, wahrscheinlich eines Besseren belehrt.
Ja, offensichtlich sind wir keine Gewohnheitstiere. Die Vorzeichen standen nicht gut mit dem kurzfristigen Ausfall von Çabaçuk und dazu noch die Verletzung von Linus Arnesen, wo wir wirklich gehofft haben, dass das vielleicht klappen kann noch, aber hat für heute dann nicht mehr gereicht. Ja, es war am Ende des Tages wirklich ein toughes Match. Viel Bastelei, wie es in den letzten Wochen schon ist. Aber das war dieses Mal dann nochmal ein bisschen extremer, dadurch, dass uns Linus Arnesen auch als Halbverteidiger weggefallen ist. Wir haben in Summe auch in der ersten Halbzeit wirklich anständig bis gut verteidigt. Viele Tore nach angezeigtem Zeitspiel auch noch kassiert. Und in der zweiten Halbzeit dann wirklich sehr, sehr, sehr gut verteidigt. Und das war so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind besser in den Rückzug gekommen. Und wenn wir die 5-1 ein Stück weit besser hätten bespielen können, dann wären hier auch 2 Punkte drin gewesen.
War dann das Mittel einfach 7. Feldspieler, weil du gemerkt hast, da geht jetzt nicht so viel?
Ja, genau. Wir haben einfach in einer Phase von 7-8 Minuten keine guten Lösungen gefunden. Es gibt ja auch durchaus Phasen, wo man die Lösung findet, aber die Bälle nicht macht. Wir waren da in einer Phase, wo wir einfach keine guten Lösungen gefunden haben. Die Ideen, die wir hatten, waren nicht von Erfolg gekrönt und haben keinen guten Spot für uns erarbeitet. Und dann sind wir auf 7-6 gegangen. Das machen wir ganz gut. Ist natürlich sehr risikobehaftet in der Phase. Aber ja, wir mussten da ein bisschen zocken. Wenn du in Melsungen gewinnen willst, musst du halt auch ein bisschen zocken. Und das hat wirklich gut geklappt.
Ärgerlich war in der Phase dann auch die Zeitstrafe. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine war, aber einfach de facto ärgerlich.
Ja, absolut. Das habe ich gerade auch nach dem Spiel in der Kabine gesagt zu meinem Trainerkollegen. Ich glaube, dass wir ohne die Zeitstrafe das Spiel gewinnen. Ich glaube also, mein erster Impuls ist aber, dass die richtig war. Deswegen wird das alles hoffentlich richtig gewesen sein. Und wenn nicht, dann ist das halt auch so. Wir haben heute einen Punkt geholt und darüber können und müssen wir uns einfach auch freuen.
Ein Punkt gegen die MT Melsungen endlich auf der einen Seite, Tom. Auf der anderen Seite haben wir vor nicht wenigen Wochen auch über ein hart umkämpftes Unentschieden gesprochen und die spannende Frage, gewonnener Punkt, verlorener Punkt. Vom Spielverlauf her gestern würde ich sagen, tendiert diesmal vieles zu gewonnener Punkt, oder?
Ach ja, also ich finde es tatsächlich, kann es halt in beide Richtungen ausgehen. Ich finde den Punkt vollkommen in Ordnung und ich denke auch, dass man sich darüber freuen kann. Einmal, weil es ja auch offensiv jetzt nicht immer glanzvoll war. Auf der anderen Seite hat man sich das verdient durch eine sehr, sehr starke Abwehrleistung mit einem sehr guten Torhüter eben auch dahinter. Und es ist natürlich wirklich auch der historisch erste Punkt, auch wenn mir und uns oder der Öffentlichkeit das ja immer so verkauft wird. Ja, ach so, wussten wir gar nicht, daher, wir haben noch nie gewonnen oder so. Ich finde, es spielt trotzdem eine Rolle. Ich glaube schon, dass es dann Leuten, die länger beim BRC sind, schon auch bewusst ist, dass man da nie was holt. Und jetzt fährt man mal mit dem Punkt nach Hause. Ist auch eine völlig neue Erkenntnis, dass man in Kassel punkten kann. Also es ist auf jeden Fall was Feines. Und ich finde, es ist auch ein Punkt, den man eben nicht einkalkulieren kann, wenn man das stimmt ja sowieso nie, aber mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat, sagen wir es mal so.
Fragen wir nochmal jemanden, der seit 2013, damit seit fast 10 Jahren beim BRC ist. Ja, ist das tatsächlich so ein Traumabann sozusagen, wie welchen Wert hat das für dich jetzt mal in Melsungen einen Punkt geholt zu haben?
Mit dem Punkt können wir wirklich gut leben, aufgrund der Vorzeichen, die das Spiel hatte. Wir hatten wirklich ein paar Verletzungs- bzw. Krankheitsausfälle die Woche über zu beklagen. Und deswegen nehmen wir den Punkt gerne mit. Ja, die Historie ist natürlich in Melsungen jetzt für den BHC nicht sonderlich gut in der Vergangenheit gewesen. Nichtsdestotrotz spielt das dann in der Vorbereitung und im Spiel selber überhaupt keine Rolle, ob wir da die letzten Jahre 20 oder 0 Punkte geholt haben, sondern jedes Spiel ist anders. Deshalb, ja, ich glaube, das ist eher was für die Öffentlichkeit, aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass wir endlich diesen Bann oder wie auch immer brechen konnten und auch in Melsungen gepunktet haben.
Linus Andersen, letztes Mal noch bei uns gewesen, hat gestern gefehlt. Kurz mal das Update, wie sieht es bei ihm und den anderen aus, die gestern dann nicht dabei sein konnten?
Offiziell Bauchmuskelverletzung bei Linus. Jörg sprach von einem Muskelfaserriss. Da weiß man wohl nie so genau dann, wie lange das dauert. Bei dem einen klingt es mehr so, ja, vielleicht ist er schon recht bald wieder dabei. Beim Trainer, meine ich, hat es eher so geklungen, naja, vielleicht Ende des Monats. Also das ist nicht so richtig klar. Es heißt jetzt erstmal, fällt erstmal aus, erstmal, ne? Was immer jetzt erstmal bedeutet, also muss man gucken, wie schnell es dann geht, aber das ist natürlich ein herber Verlust, weil der Linus war ja auch im November einfach in herausragender Form, also hat ja viele Spiele gewonnen, will ich gleich nicht sagen, aber hat viele richtige Entscheidungen getroffen, die dann eben auch zum Sieg geführt haben oder auf dem Weg zum Sieg verholfen haben und das ist nicht so schön. Bei Chaba Switch ist es wohl so, Erkältungssymptome, ist deshalb nicht mitgefahren, muss man ja dann nicht noch in die Mannschaft tragen. Hat er jetzt die Saison noch nicht viel gespielt, also hätte wahrscheinlich sowieso nicht so eine große Rolle gespielt in dieser Partie. Wird ja jetzt nicht lange dauern, beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Ja, und Tim Notdurft, wenn du ansprichst, ich soll alle mal kurz beleuchten, Tim Notdurft und Simon Schönningsen, die fallen natürlich beide noch auf jeden Fall für den Rest des Jahres aus.
Nichtsdestotrotz, Christopher Rudek hat es auch im Interview mit dir gesagt, dass er den Eindruck hat, die Mannschaft macht einen gefestigten Eindruck, dass man auch solche Ausfälle dann jetzt kompensieren kann. Hast du auch so vom Spirit her das Gefühl, ihr seid jetzt anders nochmal gefestigt als vielleicht vor 6 oder 8 Wochen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Erfolgserlebnisse aus der jüngsten Vergangenheit helfen natürlich extrem, um dann auch in engen Spielen richtige Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir jetzt im November fast immer geschafft und hoffen natürlich, dass wir das im Dezember fortsetzen können. Aber es hilft natürlich, wenn man merkt, man ist als Mannschaft erfolgreich. Also das bringt auch dieses Vertrauen in die eigene Stärke wieder zurück und hilft dann natürlich auch in so engen Spielen, wie es jetzt gestern in Melsungen war.
Tom hat es gerade schon angesprochen, musstest selber auch erstmal zu Beginn der Saison aussetzen. Stand jetzt würdest du für dich sagen, bist du schon wieder bei 100% oder?
Nein, ich habe vor der Knieverletzung auch ganz lange mit einer Schulterverletzung laboriert. Und faktisch fast ein Jahr kein Spiel bestreiten können. Deswegen glaube ich, dass da noch ganz, ganz viel fehlt, um an die alte Leistungsstärke anknüpfen zu können.
Aber wie sehr, wenn Tom und ich jetzt mal ein Jahr lang keinen Sport machen, aber du lebst davon, es ist dein Job, was wie sehr zehrt das an einem, wenn man tatsächlich so lange dann raus aus dem Geschäft oder nicht mehr komplett leistungsfähig ist?
Ja, es nervt natürlich in allen Bereichen. Ne? Man möchte immer der Mannschaft helfen. Auch letzte Saison hatten wir schwere Phasen, wo man das dringende Bedürfnis hat, Teil davon zu sein und Teil dazu beitragen zu können, um der Mannschaft aus der schwierigen Lage zu helfen. Genauso wie jetzt zu Beginn der Saison, wo wir viele knappe Niederlagen hatten. Und wo vielleicht ein kleiner Baustein gefehlt hat zum Erfolg. So, und auf persönlicher Ebene ist das natürlich so, dass meine ganze Karriere habe ich diesen Wettkampf einfach in mir gehabt und konnte den in jedem Training, in jedem Spiel austragen. Und wenn man das dann über einen längeren Zeitraum nicht hat und auch nicht genau weiß, ob man das jemals wieder haben wird, fällt einem das natürlich schwer, absolut.
Hat sich denn gut angefühlt, dann gestern nochmal wieder 6 Tore? Ich glaube, das ist die Bestleistung dann eben auch seit einem Jahr.
Wenn man die beste Leistung an Toren misst, dann ist das so.
Ja, die Bestleistung an Toren, genau, das meinte ich ja.
Ja, natürlich fühlt sich das immer gut an zu spielen, absolut.
Er möchte nicht so auf die Tore eingehen. Ich frage eine andere Frage noch zum Spiel. Jamal hatte gesagt in der Pressekonferenz, er hat unheimlich viel gewechselt und es sei so ein bisschen, viele Spieler wollten eben, haben um kurze Pausen gebeten und so weiter. War wieder so eine Erkältungswelle oder ist so eine Erkältungswelle gerade in der Mannschaft drin, wodurch das eben kommt, dass so viele Pausen benötigt werden?
Ja, also Tom Kare war angeschlagen. Fred war angeschlagen, Noah Bayer war angeschlagen, Lukas Stutzke war angeschlagen. Das sind alles Leute, die eigentlich eine große Rolle in der Abwehr im Angriff haben. Und da war das schon sehr, sehr viel Bastelei für Jamal und für Per auf der Bank, damit wir irgendwie diese 60 Minuten überstehen.
Das ist auf jeden Fall gut gelungen. Ne? In der Abwehr hat man da auf jeden Fall keinen Aderlass gemerkt oder wenig.
Ja, also wirklich ganz, ganz großes Kompliment an die Leute, vor allem im Innenblock in Verbindung mit Christopher Rudek, die das überragend gemacht haben gegen die große Qualität oder die große individuelle Klasse von Melsungen. Deswegen sagte ich ja zu Beginn, unter den Vorzeichen können wir wirklich einverstanden sein mit dem Punkt, beziehungsweise ist das einer, den wir gerne mitnehmen.
Christopher Rudek, unheimlich konstant geworden auch, ne? War ja früher auch nicht immer der Fall.
Ja, also ich finde, er hat jetzt gerade im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr, eine enorme Entwicklung, was diese Konstanz angeht, genommen. Das hilft uns natürlich sehr weiter, aber auch in Verbindung mit Peter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Spielzeiten verteilt sind. Aber das funktioniert im Gespann schon sehr, sehr gut und ich kann mich an ganz wenige Spiele erinnern, wo man sagt, okay, mit einer guten oder mit einer besseren Torhüterleistung wäre da deutlich mehr drin gewesen.
Ja, Peter gestern mit einem perfekten Tag, Peter Garnason, für einen 7 Meter reingekommen, eben gehalten, wieder auf die Bank gesetzt. Aber es ist doch beendet.
Das ist doch mal effizientes Arbeiten. Tatsächlich ging mir aber schon diese Frage auch gestern durch den Kopf. Und für mein Gefühl, wir sind in die Saison gestartet, auch mit der Aussage von beiden, hey, es gibt hier keine klare Nummer eins. Wir sind hier ein Torhüter-Gespann. Auch in der Außenwirkung hat für mich Christopher Rudek die letzten Wochen das Bild dominiert. Hat sich da was verschoben oder ist das einfach eine Phase, eine Momentaufnahme oder auch Lohn für diese Konstanz, die du gerade beschrieben hast?
Ich glaube, Peter Jörnesen hat das Heimspiel gegen Göppingen aber angefangen, wenn ich jetzt nicht irre. Glaube es zumindest, ne? Also, weiß gar nicht, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur so das Gefühl, Peter hat so Phasen, wo er unheimlich stark hält und dann aber auch plötzlich, was man ja auch, ja, also irgendwie auch dazugehört, in jedem Team, bei vielen Torhütern ist das so, plötzlich so eine Situation oder mal 10 Minuten, wo er so gar keinen Ball berührt oder 15 Minuten vielleicht auch. Und dann eben, ja, kam dann eben zum Beispiel auch gegen Göppingen, wenn ich jetzt nicht völlig irre, kam dann Christopher Rudek dann zurück. Und ja, bei Rudi ist halt eher momentan so der Eindruck, der bleibt über so ein Spiel stark oder fuchst sich auch so rein. Erste Halbzeit war ja noch nicht richtig überragend. Das war solide. Also nicht so, dass man vielleicht sagen würde, okay, den wechseln wir jetzt aus oder so. Aber in der zweiten Halbzeit hat er natürlich auch echt wichtige Dinger geholt. Ich meine, 7 Gegentore, ne, in der zweiten Hälfte, da gehört ja auch viel zu. Das ist ja nicht nur Abwehr, da brauchst du auch einen guten Torhüter dahinter.
Und wie Christopher Rudek den weiteren Dezember einschätzt und warum Jamal Naji relativ locker und optimistisch ins Heimspiel kommenden Sonntag gegen Flensburg geht, das verraten Sie uns nachher hier im Ausblick. Rudelfunk. Fabian Gutbrot, haben wir eben schon gehört, möchte nicht nur an Toren gemessen werden. Versuchen wir es mal mit Treffern. 6000 Treffer spuckt mir Google aus, wenn ich den Namen Fabian Gutbrot google. Wann hast du dich das letzte Mal gegoogelt?
Vielleicht mit 20.
Das ist nichts, was ich gestern.
Ja, danke. Das ist wirklich nichts, was ich wöchentlich in regelmäßigen Abständen tue.
Dafür haben wir ihn ja auch da, um Persönliches über ihn zu erfahren. Wenn man es denn tut und noch nicht viel über Fabian Gutbrot weiß, dann ja, erfährt man, dass er seit 2013 beim BRC ist und ja, vorher aus Göppingen gekommen ist, beziehungsweise Göppingen-Balingwaldstätten waren die sportlichen Stationen. Er ist mit den Junioren, mit den Handball-Junioren Vize-Europameister 2008 und Weltmeister 2009 geworden. Und seit 2 Jahren ist er 20. 3.
4.
4. Knapp.
Ja, 2009... Weltmeister mit Christian Nippes im Kader. Es gibt ein sensationelles Foto auch. Sieht fast aus wie heute. Ja. Aber deinen Style hast du jetzt tatsächlich häufiger mal umgestellt. Ne? Ist das jetzt das, wobei es jetzt bleibt oder bist du immer noch so flexibel? Also würdest du auch sagen, vielleicht mache ich doch nochmal lange Haare mit Bart, ohne Bart?
Oh, jetzt fragst du mich zu Style. Also da haben wir wahrscheinlich 16 Jungs in der Mannschaft, die diese Frage deutlich besser beantworten könnten als ich.
Aber du wechselst oft mal, also jetzt gerade relativ mittelkurze Haare sozusagen mit Bart. Und irgendwie fällt mir bei jeder Saisonvorbereitung auf, aha. Also vor 2 Jahren, Saison 2021, die ersten Fotos, die der AFI reingeschickt hat, da habe ich mich gefragt, wer ist das? Wirklich, das war so verändert nach Covid. Da sahst du echt wie 20 aus, jetzt kein Witz.
Ich glaube, da hatte ich mir die Haare abgeschnitten. Kann das sein?
Es war relativ kurz, ja, und ja. Vorher hatte man dich ganz anders halt in Erinnerung. Aber ich glaube, es war auch ohne Vollbart. Das wirkt ja auch immer jünger. Müsste ich nochmal nachgucken, das Foto, aber es war bemerkenswert. So bemerkenswert, dass ich es auch gedruckt habe.
Ja, also es ist schnell erklärt. Ich mache mir wirklich wenig Gedanken über meinen sogenannten Style. Sondern wenn ich zum Friseur gehe, dann sage ich, mach möglichst kurz, damit der nächste Friseurtermin lange rausgezögert werden kann. Genauso halte ich das mit der Rasur. Und dann kommt es nur darauf an, wann du mich auf dem Foto siehst. Und du hast das Gefühl, ich mache gerade eine Typveränderung durch. Dabei war ich nur komme ich nur von einem der wenigen Friseurbesuche oder von einem der wenigen Rasuren gerade zurück.
Stresst denn da deine Frau rum, die sagt, du musst mal wieder?
Nee, die ist nur sehr unzufrieden, wenn ich mir den Bart zu kurz rasiere. Das mag sie nicht.
Das piekst dann zu sehr, oder?
Ja.
Optisch.
Das piekst zu sehr optisch.
Okay. Ich werde immer nach drei Wochen das erste Mal darauf hingewiesen, du könntest mal wieder zum Friseur gehen. Okay. Oh, ist anstrengend.
Ich hab das Bartthema mit meinem Sohn immer. Dem ist zu kurz, mag der auch nicht. Wir gehen aber gleich hart rein hier mit den Themen. Ne? Das ist schon.
Was ist das denn jetzt so hart? Style, das ist doch nicht hart, das ist ganz soft.
Bist du denn eher, wenn du hier, ne, möglichst selten zum Friseur etc., weil du einfach, weil es dir lästig ist, weil du sparsam bist, weil du pragmatisch bist? Weil du einfach Wichtiges im Leben zu tun hast.
Ja, pragmatisch einfach. Also ich habe eine tolle Partnerin, ich habe zwei tolle Kinder, ich habe das Gefühl, ich muss niemanden mehr mit meinem Aussehen beeindrucken. Deswegen sehe ich das ganz pragmatisch, ne? Ich gehe zum Friseur, wenn die mich nerven beim Sport. Ich rasiere mich, wenn das anfängt zu jucken. So ist das erklärt.
Das heißt, bist du auch einer aus der Fraktion, einmal im Jahr drei Hosen kaufen, dann ist fürs nächste Jahr getan, oder?
Ja, am liebsten lasse ich die von meiner Partnerin kaufen. Das ist die bequemste Art und Weise für mich, neue Klamotten im Schrank zu haben.
Und da hat sie auch Prokura, das...
Absolut freie Hand.
Praktisch.
Ja, allerdings. Hätte ich auch gern.
Die Hosen oder die Frau?
Wenn ich jetzt sage, ja, haben wir ein Problem, oder wenn ich jetzt sage, nein, auch, oder
nicht? Die Art und Weise der Dienstleistung spricht dich an, ja?
Also. Ja. Nein, also das mein Problem ist ja wirklich Hosen, gerade Hosen muss ich immer in so Geschäften holen, in die... Du kannst wahrscheinlich das noch in normalen Geschäften kaufen, Gudi, oder? Das ist bei dir auch knapp. Aber also ich krieg nie Hosen in normalen Geschäften.
Ja, auch da müssen wir jetzt meine Partnerin konsultieren, wo es diese Hosen gibt.
Ja,
was, schön. Was trägst du zu Hause so bei?
Manchmal bin ich da. Nein, wir haben eine ganz klare Aufgabenverteilung. Ich bin... Für die Essensbeschaffung zuständig, auch für die Essenszubereitung zuständig und meine Frau bzw. Partnerin, Verlobte ist für den Haushalt zuständig und natürlich hat sie auch den größeren Teil in der Erziehung der Kinder, weil wir doch sehr viel unterwegs sind. Aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Mittelweg gefunden.
Das glaube ich auch. Hat das was, ich glaube, du kommst aus einer Gastronomenfamilie sozusagen, hat das dein Hang auch zum Essbaren damit was zu tun oder ist das Zufall?
Nee, also mein Papa war Koch, ist jetzt in Rente, aber ich bin als Jugendlicher, hatte mich in den Sommerferien oft mitgenommen in die Küche und ich durfte dort helfen und konnte schon das eine oder andere mitnehmen und habe auch selber wirklich Spaß am Kochen.
Welche Richtung? Hast du da einen bestimmten Style, was du gerne kochst, oder?
Nein, eigentlich nicht. Inzwischen mit Kindern geht das auch eher Befriedigung der Grundbedürfnisse hin. Man hat nicht mehr so viel Zeit irgendwie ausgefallen zu kochen, aber es ist schon schwäbisch angehaucht.
Aber da höre ich zumindest raus, da ist es nicht ganz so pragmatisch wie mit der Frisur und den Klamotten.
Nein, das auf keinen Fall. Also es sollte schon auch vernünftig ausschauen und schmecken.
Aber das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du zu Hause mal ein paar Sushi-Rolls selber machst, ist jetzt eher geringer.
Ja, aktuell auf jeden Fall. Also wir haben vor 6 Monaten nochmal Nachwuchs bekommen.
Richtig, ja. Roher Fisch, schlechtes Thema, ja.
Also schwierig. Ja.
Was mich jetzt gewundert hat, Thorsten, ich dachte, da gehen bei dir alle Alarmglocken an. Er hat gesagt, Verlobte. Guti.
Ja!
Also, das heißt, du hast hier einen Antrag gemacht. Erzähl doch mal.
Ja, aber schon vor 2 Jahren.
Und dann kurz, nicht durchgezogen.
Ja, das war wirklich kurz bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn losging. Beziehungsweise... war das so, dass ich mich schon etwas kränklich fühlte und zu ihrem 30. Geburtstag habe ich den Antrag gemacht und 2 Tage später hatten wir uns das erste Mal mit Corona infiziert. Brauche ich niemand erzählen, wie mühsam das gewesen wäre, eine Hochzeit unter diesen Umständen zu organisieren. So in der Zwischenzeit ist noch ein zweites Kind dazwischen gekommen und das Anhalten der Pandemie. Und das haben wir jetzt erstmal verschoben auf eine Zeit, wo es ein bisschen ruhiger und ein bisschen einfacher wird für uns, eine Hochzeit zu organisieren.
Also du bist auch jetzt nicht so scharf auf die Party, ungefähr wie Linus, oder hast du schon Lust drauf?
Ja, ich habe große Lust auf eine Party mit Freunden und Familien. Weniger Lust habe ich auf die ganze Organisation, auf die ganzen Entscheidungen, die man treffen muss. Aber wir werden das auf jeden Fall zu gegebener Zeit, werden wir eine schöne Hochzeit feiern.
Wir hatten ja eine interessante Hochzeitswoche, ne? Was wir da nachzuholen haben. Bei Linus war die Situation ja auch vergleichbar. Kurz vor Corona, der Antrag, seitdem wartend. Doppelhochzeit ist aber kein Thema, ne? Das
wär... Wer weiß, wer da noch alles im Boot ist mit verlobt sein.
Gibt es noch jemanden? Hat noch jemand auf der Standby-Liste?
Boah, ich glaube... Ja, Peter. Peter, ich glaube, die, er und seine Verlobte wollten auch schon geheiratet haben und mussten das auch alles auf Eis legen. Ja, ich glaube, wir kriegen nur ein Problem mit der Hochzeitslocation.
Wieso?
Also die beiden werden denke ich, aller Wahrscheinlichkeit nach in Schweden heiraten wollen.
Ach so, ja, klar.
Da habe ich jetzt relativ wenig Beziehungen hin, meine Verlobte. Auch deshalb ist das, glaube ich, schwierig.
Das stimmt. Da gibt es zwei schwedische und eine schwäbische Hochzeit.
Genau.
Aber das heißt, du würdest dann schon wahrscheinlich auch in der Heimat in Anführungszeichen feiern wollen oder also Drähte sind ja schon immer noch sehr, sehr intensiv dahin, ne?
Ja, aber auch da sind wir völlig frei. Wir hatten, ich weiß nicht, vor 2-3 Monaten hatten wir mal geschaut, wie es für kommendes Jahr mit Locations ausschaut. Aber da kommen jetzt erstmal die ganzen Leute, die ihre Hochzeit eingeplant hatten in den letzten 2,5 Jahren. So, das ist fast überall unmöglich, eine Location zu bekommen. Deswegen wird auch das wahrscheinlich am Ende des Tages eine pragmatische Entscheidung sein, ob wir hier in der Region oder im Schwabenland heiraten werden, da wo es eine passende Location gibt.
Pragmatisch schwedisch wäre aber doch erstmal standesamtlich heiraten, um die Steuervorteile mitzunehmen und den Rest dann hinten dran schieben, oder?
Oh Gott, jetzt werden Klischees ausgepackt. Nein, du fängst dir jetzt den Zorn ein.
Okay. Ja, auch das war eine Überlegung. Nein, Spaß beiseite. Uns geht es einfach darum, einen schönen Tag mit Familie und Freunde zu verbringen. Und das werden wir auf jeden Fall so bald als möglich nachholen. Und dann ist das Thema auch erledigt. Diese Hochzeit ist natürlich... ist auch kein so Riesending mehr, wenn man schon Kinder zusammen hat. Also das ist vielleicht als Junggeselle fühlt sich das riesengroß an, diesen Schritt zu gehen. So, jetzt haben wir zwei gemeinsame Kinder. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Formsache, aber diese Hochzeit an sich ist nicht mehr so groß, wie sie jetzt vor 4 Jahren gewesen wäre.
Also der Hang zum Pragmatismus ist ja definitiv gegeben. Ist das bei deiner noch Partnerin, deiner Verlobten auch so oder ist sie da ganz anders? Oder ginge da, brauchst du auch eine pragmatische Partnerin?
Nein, also wir sind uns in vielen Sachen schon sehr, sehr ähnlich. Auch was jetzt die Art und Weise der Hochzeit beispielsweise angeht. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, sie an meiner Seite zu haben.
Und dazu kommen mittlerweile zwei Kinder. Dein Sohn Karl ist 4 schon oder noch 3?
3.
3 noch. Weiß der, was du, also wie viel kriegt er mit von dem, was du so beruflich machst? Versteht er das schon, was du machst, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob wir ihm da nicht ein völlig verzerrtes Bild der Arbeitswelt mitgeben, weil wenn der im Kindergarten erzählt, mein Papa rennt den ganzen Tag in kurzer Hose in der Halle rum und spielt Ball, ja, aber natürlich hat er Riesenspaß, in der Halle dabei zu sein bei den Spielen. Auch ab und zu, wenn das irgendwie geht, ist er beim Training mit dabei. Das ist schon eine Riesensache für ihn, mit den ganzen Jungs dann auch nach dem Training noch ein paar Bälle aufs Tor zu werfen oder Tor zu schießen. Das macht ihm schon sehr viel Bock.
Gab schon mal so einen Zwischenfall wie bei Rudi, dass er dein Sohn dann aufs Feld laufen wollte oder ähnliches?
Ah, ich glaube, das wird in nächster Zeit nicht passieren. Dafür hat er viel zu viel Respekt vor Bergi. Wenn der da unten am Spielfeldrand rumläuft, dann wird man den Karl wohl kaum da in der Nähe irgendwo sehen.
Ach, er hat Angst vor Bergi?
Ja, also Angst würde ich nicht sagen, aber schon sehr, sehr großen Respekt. Löwe ist natürlich auch ein gefährliches Tier. Das
haben wir. Knuddeliger Löwe.
Ja, aber erstmal ist ein Löwe.
Okay. Interessant. Müssen wir mal ausleihen, das Kostüm.
Ja, ja. Ich wollte noch was zum Pragmatismus machen.
Okay, bitte.
War der Hochzeit, Heiratsantrag doch, war der Heiratsantrag denn auch so, sollen wir nicht heiraten oder hast du es ein bisschen festlicher gemacht?
Ich würde behaupten, für meine Verhältnisse schon sehr, sehr festlich. Nur das ist ein Moment, den ich ganz gerne für mich bzw. für uns behalten würde.
Absolut in Ordnung für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tom.
Das ist alternativlos.
Absolut, absolut. Und allein aus der Gefahr heraus, dass ich in die Verlegenheit käme, dass mich jemand fragen würde, wie pragmatisch das bei mir war, verschweigen wir das einfach an der Stelle weiter.
Okay, aber möchtest du was erzählen?
Nein, eben nicht. Deshalb ja. Deshalb sage ich es ja.
Okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Sollen wir nochmal kurz in den Sport reinwechseln oder weiterhin?
Ich wollte gerade sagen, hast du vielleicht auf Axel noch eine sportliche Frage?
Ja, also halbwegs. Dein Vertrag läuft noch bis 24.
Ja.
Ja. Jetzt ist es ja so, der BRC hat ordentlich nachgelegt auf den Rückraum-Mitte, Rückraum-Links-Positionen. Eloy, Morante, Maldonado kommt im kommenden Sommer. Jetzt noch Mats Andersen, auch beides genau auf diesen Positionen. Und alle, die jetzt da sind, bleiben auch nach meiner Information. Also Thomas Sparberg, Linus Arneson, dann haben wir noch Lukas Stutzke, Alexander Weck. Wird das nicht ein bisschen eng?
Auf dem Papier hat der BHC sehr, sehr viele Spieler für zwei Positionen kommende Saison. Trotzdem muss man sagen, dass auch die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, dass es, wenn das wirtschaftlich irgendwie darstellbar ist, sehr, sehr gut ist, sich breit aufzustellen. So, du spielst jetzt mit Sicherheit auf meine Zukunft an, beziehungsweise was mit mir passiert über die Saison hinaus. Ja, also um das dann vielleicht gleich zu beantworten. Ich bin mit Jörg, wie schon die letzten Jahre im offenen Austausch, genauso wie mit Jamal. Und wir sprechen viel darüber und werden mit Sicherheit auch zeitnah eine Entscheidung treffen, wie das weitergeht. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen kann.
Absolut. Aber du könntest dir auch vorstellen, du ganz grundsätzlich, also immer noch, sag ich mal, Teil des Teams zu bleiben und irgendwer muss sich das ja vorstellen können, dann auch einfach eine relativ kleine Rolle einzunehmen, solange, also wenn jetzt alle fit wären. Die Vergangenheit zeigt, dass es natürlich, und auch die Gegenwart zeigt, dass es nicht immer so ist.
Ja, also es gibt verschiedene Szenarien, die wir alle durchgesprochen haben. Es gibt ein paar gute Ideen dazu. Aber es ist jetzt schwierig für mich, da eine Aussage zu treffen, solange das noch nicht mit den handelnden Personen abgeklärt ist.
Da drifte ich dann kurz auf das Private wieder ab. Du planst aber, unabhängig davon, ob du jetzt hier weiter spielst oder was anderes weitermachst, hier zu bleiben im Bergischen Land. Du bist so, sag ich mal, so eingelebt hier, dass du gar nicht mehr zurück nach Hause oder nach Hause, in die Stuttgarter Region gehen möchtest. Oder Fürst?
Nein, also Fakt ist, ich werde den Verein nicht mehr wechseln und Fakt ist auch, dass wann auch immer meine Karriere als Spieler endet, dass wir hier in der Region bleiben werden. Also das ist auf jeden Fall sicher.
Bergische Region, siehst du? Schöner als da unten.
Das
zumindest anders.
Genau, das wird jetzt vielleicht unterschiedlich beurteilt, aber es klingt ja auf jeden Fall sehr danach. Wir sind gespannt, wollen auch nicht weiter nachbauen, was daraus wird, aber das ist eine Zukunft mit Fabian Gutbrot und dem Bergischen HC, in welcher Konstellation auch immer über das Jahr 2024 hinausgeht. So klingt das für mich jetzt.
Ja, so klingt es für mich auch. Vielleicht ist es ja so eine Rolle wie Philipp Mirkulowski, ist es, glaube ich, ne, bei Wetzlar. Meine ich, der immer wieder zurückgetreten ist und aber ja in dem Verein blieb und dann immer wieder, wenn Not am Mann ist, kommt er dann doch wieder und holt die Kohlen aus dem Feuer. Ne? Kann ja auch bei dir so sein.
Kann.
Ja? Kann, ja. Okay. Andere Frage, was findest du denn schön hier am Bergischen Land? Einfach hast du dich hier so eingelebt und die Leute und so, möchtest du nicht mehr vermissen? Oder findest du wirklich irgendwas hier, also warum möchtest du hier bleiben? Offen gefragt.
Zuerst mal die letzten 10 Jahre beim BRC. Also ich fühle mich im Verein, im Umfeld unglaublich wohl. Egal welche Mannschaft aus welchem Jahr, war immer großartig. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das hier erleben durfte. Und natürlich, wenn man 10 Jahre hier lebt, hat man auch über den Handball hinaus ganz, ganz viele Leute kennengelernt, zu denen man ein freundschaftliches Verhältnis hat. Dazu kommt, dass meine Verlobte aus Hahn ist. So ich natürlich dann da auch einen familiären Anschluss habe. Und ich würd sagen, das ist jetzt, natürlich mag ich die Bergische Region, aber vielmehr hängt das mit den Leuten zusammen, die ich hier kennenlernen durfte.
Ich könnte jetzt wieder das Klischee des bergischen Meckerkopfs oder so, aber ich glaube, das haben wir schon häufig genug, oder? Ich möchte darauf einspringen.
Nein, weil Auswärtige auch oftmals feststellen, wir sind ja auch, wir können anders. Wir können anders, als wir uns selbst manchmal einreden.
Ja. Ja, wenn ihr jetzt vom bergischen Meckerkopf sprecht, dann kann ich euch gerne mal den schwäbischen Bruttler vorstellen. Das ist nämlich das Pendant dazu.
Okay.
Also soweit sind dann die Bergischen und die Schwaben gar nicht auseinander, was einige Charakterzüge angeht.
Also auch erstmal ist alles Mist, oder was?
Ja, ja.
Okay. Löwenzeit.
Passt aber ganz schön, die Frage, die du, Tom, gestellt hast. Was gefällt euch am Bergischen? Ist auch eine Frage, die Beate aus Solingen mal gestellt hat. Wir haben ja die Podcast-Hörerinnen und Hörer mal wieder aufgerufen, Fragen zu schicken. Und da haben wir ein paar noch gesammelt, Tom, die eigentlich nur die Spieler uns am besten beantworten können.
Ja, ich hätte aber eine, die du ja auch schon an mich gerichtet hast, die ich auch sehr interessant bei Goodie fand. Nämlich, was unterscheidet denn eigentlich Jamal Naji von Sebastian Hinze als Trainer, jetzt nicht, auch wenn du möchtest, auch als Mensch, aber ich denke vor allem als Trainer.
Genau, wir haben von Tom nämlich schon mal gehört, wie er das so aus journalistischer Sicht, die Kommunikation mit den beiden bewertet. Wie erlebst du es als Spieler? Eine Frage, die in der Tat Yannick aus Wipperfürth gestellt hat.
Also das ist eine schwierige Frage und ich finde es auch immer ein bisschen doof, das zu vergleichen. Aber sie sind sich in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich, was Trainingsgestaltung angeht, was Taktik angeht. Sind beides sehr moderne Trainer, beides Trainer, die extrem präzise mit Videoanalysen arbeiten, die viel Statistik führen. Was unterscheidet die? Wir spielen deutlich weniger Fußball bei Jamal. Das ist das, was mir direkt einfällt. Ansonsten glaube ich, dass Jamal einfach der richtige Trainer nach Sebastian für den BRC ist. Aber wie gerade erwähnt, das miteinander zu vergleichen, ist wirklich schwer und wird wahrscheinlich beiden auch nicht gerecht. Zumal ich jetzt auch 9 Jahre lang unter Sebastian Spieler gewesen bin und wirklich ein gutes Verhältnis zu ihm hatte bzw. habe. Deswegen möchte ich da dem einen und dem anderen nicht Unrecht tun. Das sind beides wirklich, wirklich Trainer, die taktisch unglaublich, ein unglaubliches Gefühl haben, unglaublich präzise arbeiten. Beide menschlich wirklich, also einfach zu haben sind als Trainer, ja. Das nebeneinander zu stellen oder gegenüberzustellen, ist schwierig.
Das Problem an der Sache ist ja, egal was du da sagst, es wird ja immer gewertet. Da ist ja immer ganz schnell Wertung drin, egal ob du das jetzt meinst oder nicht. Denn wenn man jetzt hört, ja, bei Jamal wird weniger Fußball gespielt, dann kann man natürlich daraus deuten, naja, war schon cool, zum Aufwärmen unter Seppel immer Fußball zu spielen. Und wenn du jetzt ins Eingemachte gehst, würde dir das auch immer so in eine Richtung gedreht werden. Deswegen ist es eine schwierige Frage, denke ich. Das mit dem Fußball ist halt noch nicht so schlimm. Ne? Dann findest du das
halt. Findest du. Das findest du. Nein, das ist genauso wie du sagst. Das wird einfach beiden niemals gerecht werden.
Aber du hast ja trotzdem auch Vergleichsmöglichkeiten, hast auch schon andere Trainer erlebt und in der Tat ist es ja in der Tat Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede da zu sehen. Und ich finde auch allein die Aussage, Jamal ist jetzt, das war ja auch eine große Herausforderung, nach Sebastian Hinze, nach so einer Ära, den richtigen dafür zu finden. Wenn du als Spieler, der es nochmal von uns dreien hier im Raum zumindest, würde ich sagen, am besten beurteilen kann, sagst, das ist der richtige Mann jetzt gerade als Nachfolger für Sebastian, finde ich das auch schon eine starke Aussage.
Lass mal so stehen. Wobei, so viel Trainer kann er nicht erlebt haben mit Anfang 20.
Aber er kennt ja so ein paar Kollegen.
Ja. Du hast weitere Fragen?
Sven Schirmacher aus Remscheid fragt, welche Musik hört ihr in der Kabine?
Siemen ist unser Musikwart. Der ist jetzt leider verletzungsbedingt ausgefallen. Deswegen hat Isaac, glaube ich, teilweise dieses Amt übernommen. Manchmal wirklich katastrophale Musik. Also so, dass ich dann auch die Kabine freiwillig verlasse. Ich glaube, das ist so ein Mix aus Hip-Hop, amerikanischer Hip-Hop und Charts.
Das hören die jungen Leute. Ne? Außer dir, Gudi. unter Max Dari war es historischer, ne? Und besser dann auch?
Ja, deutlich besser. Vor allem verlässlicher, weil es genau eine Playlist gab, die einfach zu jeder Gelegenheit abgespielt wurde. Da wusste, woran man ist.
Kamen da die Stones, U2 oder?
Genau, viele, viele alte Rockklassiker.
Kann ich mit leben. Zitat Rudek, der hört Musik wie mein Opa. Ja, ne? Siehst du? Und ich bin auch der Opa inzwischen.
Genau, scheint ein cooler Opa zu sein.
Nils aus Hahn fragt, welche Regel würdet ihr abschaffen oder ändern, wenn ihr könntet? Wenn du könntest. Eine Regel, die du eigentlich völlig sinnfrei findest.
Ich würde mir eine einheitliche Regel wünschen, wann Timeout ist. Also wann der Schiedsrichter die Zeit anhält.
Was ist mir echt genau, das ist mir gerade eingefallen. Ich kann dazu gleich noch was sagen. Mach erstmal weiter.
Weil das zumindest gefühlt willkürlich ist und es schon ein paar Situationen im Spiel gibt, wo die eine Mannschaft davon profitiert, beziehungsweise die andere Mannschaft eben nicht davon profitiert, gerade was so Überzahl-, Unterzahl-Spiel angeht oder was auch Situationen kurz vor Schluss bei einem engen Spiel angeht, hat einfach eine Mannschaft immer einen extremen Vorteil davon, wenn die Zeit angehalten wird. Da würde ich mir zumindest eine transparente Regelauslegung wünschen.
Gestern war das interessant, nämlich letzter Angriff von Melsung. Der Ball ist schon irgendwie unterwegs ins Aus. Oder ich weiß nicht mehr, was genau war. Auf jeden Fall war das Spiel quasi unterbrochen. Und dann haben die Schiedsrichter die Zeit nochmal gestoppt, obwohl eigentlich dazu gar kein Anlass bestand. Sie haben die ganze Zeit mehr oder weniger laufen lassen. Und dann am Ende 5 Sekunden vor Schluss haben sie aber gestoppt, um Wetzlar dann noch den letzten Wurf sozusagen zu geben. Ich weiß jetzt nicht, was deren Begründung für das Stoppen war. Vielleicht hat es auch einen tollen Grund, einen guten Grund. Das ist mir nur aufgefallen. Und wo ich halt denke, naja, transparenter wäre ja, wenn man zum Beispiel sagt, in der letzten Minute stoppen wir die Zeit einfach immer, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Das wäre ja eine transparente Regel. Oder meinetwegen auch in Überzahl, Unterzahl stoppen wir die Zeit immer oder sowas. Aber dass man irgendwie Klarheit hat. Weil das ist tatsächlich, momentan ist es einfach so gut dünken, ob man anhält oder nicht. Und das ist ja wirklich entscheidend, weil ob der Gomez ja am Ende da einen direkten Freiwurf machen muss, der in 95% der Fälle nicht reingeht oder mehr, oder halt einen Sprungwurf machen kann, der dann vielleicht 50% oder 40% Wahrscheinlichkeit hat, reinzugehen, ist natürlich dann echt ein massiver Unterschied und hat auch dann oft einen Einfluss eben auf das Endresultat.
Ja, genau zu der Szene hatte ich auch die Schiedsrichter nach Schlusspfiff noch befragt und die Erklärung ist eigentlich schlüssig, beziehungsweise ist das eine Erklärung, mit der ich gut leben kann. Und zwar sagt er, er möchte einfach in dem Moment keinen Fehler machen. So, und die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, ist natürlich unter dem Zeitstress, den natürlich auch die Schiedsrichter haben, nicht nur beide Mannschaften, ist natürlich deutlich größer, als wenn die Zeit angehalten ist. So, dann sagt er, nimmt er lieber ein Timeout und schaut, dass der Freiwurf regelgerecht ausgeführt wird, als dass er kein Timeout nimmt und er nicht die Zeit hat zu schauen, sind alle Spieler aus dem 9 Meter draußen, beziehungsweise sind alle Abwehrspieler an 6 Meter. Wie gesagt, das ist eine Erklärung, die schlüssig ist für mich. Nur ist das in Überzahl beziehungsweise Unterzahlsituationen ist das halt auch nicht klar. Wann wird ein Timeout genommen? Wann wird keins genommen? das irgendwie gleich oder fair oder transparent nachvollziehbar zu gestalten. Ich glaube, das würde ein Stück weit helfen einfach.
Ja, sogar ja den Schiedsrichtern dann. Ne?
Ja.
Wenn ich noch eine Regel ändern würde, oder ich käme zumindest auf die Idee zu sagen, ob man das mit dem siebten Feldspieler wieder rausnimmt und das Leibchen zurückholt oder sowas. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das nicht so dramatisch, sondern ich sehe das eher so, dass das ein weiteres taktisches Mittel ist, das die Trainer anwenden können. Nichtsdestotrotz verstehe ich das aus Zuschauersicht, dass wenn das zu inflationär eingesetzt wird, dass das nervt oder dass das schon sehr von einem Handballspiel 6 gegen 6 abweicht. Aber ich finde grundsätzlich, finde ich das als taktisches Mittel punktuell finde ich das völlig in Ordnung. Hat uns im Übrigen gestern auch die letzten Minuten extrem geholfen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Hat gestern auf jeden Fall für den BRC ganz gut funktioniert, der siebte Feldspieler.
Ich hätte gleich noch eine Hörerinnenfrage, aber Tom, hast du eigentlich was an Insider-Infos über Gudi mit auf den Weg bekommen?
Ja, wir sollen dich auf jeden Fall fragen, warum du für einige Tage nicht an deine Trainingsklamotten kamst. Es geht dabei auch um handwerkliches Geschick.
Ja, wie erkläre ich das jetzt, dass ich nicht da stehe wie Volltrottel? Meine Verlobte und ich, wir haben uns den Traum vom Eigenheim erfüllt und haben fleißig saniert, umgebaut. Unter anderem ist an dem Häuschen, was wir uns gekauft haben, ein kleiner Anbau dran. Da gab es einen Durchgang, über den Flur ist man in den Anbau gekommen. Der Anbau diente jetzt die letzte Zeit eigentlich mehr als Garage. Da lagen ganz viel Baumaterialien, Klamotten, wir hatten noch keine Garderobe. Das war alles im Anbau. So, und als es dann auf den Winter zuging, war unsere Idee von Beginn an eigentlich, das zuzumauern. So, und dann habe ich irgendwann die Initiative ergriffen, habe da zugemauert und leider vergessen, dass die ganzen Trainingsklamotten in diesem Anbau drin lagen. Und da bin ich dann nicht mehr dran gekommen.
Aber was heißt denn, ihr wolltet zumauern und das dann auch wirklich zulassen, also einen Hohlraum lassen sozusagen?
Nein, das ist eine 30 Quadratmeter, das wollten wir nicht zulassen. Es gibt noch eine Tür vom Garten aus in den Anbau, die ist uns aber beim Sturm kaputt gegangen und ich habe da provisorisch einfach so einen Holzverschlag gemacht.
Okay, verstehe.
So, den man dann bei gegebener Zeit wieder aufmachen kann. So, das war aber nicht ganz so einfach, beziehungsweise war nicht in der Schnelle, in der ich die Trainingsklamotten brauchte, zu bewältigen. Deswegen habe ich meine Sportklamotten eingemauert.
Ja, interessante Geschichte.
Das ist definitiv schönere Geschichte. Zumindest für uns.
Aber du stehst ja jetzt nicht da wie ein Volltrottel. Nein, natürlich nicht. Von wem hast du denn die Klamotten geliehen?
Ich habe mir das, glaube ich, in der Mannschaft zusammengesammelt von allen, die meine Körpermaße haben. Ich glaube, Chaba, Fred, Tom Bergner waren da alle so freundlich und haben mir ausgeholfen.
Und dann am Abend hast du dann die Axt genommen und den Holzverschlag entfernt?
Ja, nicht die Axt, aber einen Akkuschrauber und ja, dann konnte ich auch wieder an die Trainingsklamotten drankommen.
Ja, sehr nett. Mit 275 Euro habe ich dich ja schon überfallen.
Hast du.
War ja zu hart, ich weiß, Entschuldigung. Nein. Entschuldige mich hier nochmal offiziell. So, aber
wofür addieren die sich denn jetzt genau, diese 275 Euro?
Das habe ich auch gefragt. Es geht da ja nicht nur um Ausstände in der Mannschaftskasse, sondern eben auch diese Teamtickets, nehme ich an. Also, dass es darum geht, wenn du jetzt für die Klingenhalle oder
genau
PSD Bankdom für Angehörige, Freunde und so weiter Tickets bestellst, dass die ja dann auch über die Mannschaftskasse wohl bezahlt werden. Und Mittagessen. Esst ihr jetzt immer zusammen Mittag?
Genau, wir haben seit November, gibt es immer Essen nach der Vormittagseinheit in der Geschäftsstelle für alle. Das wird eben auch über die Mannschaftskasse abgerechnet. Und ja, da sitzen wir dann nach dem Training alle gemeinsam und können noch was essen.
Der Hintergrund davon, ist das auch Teambuilding oder ganz pragmatisch, ihr braucht was zu essen und wisst nicht, woher ihr es bekommt mittags?
Woher ich Essen bekomme, das weiß ich. Nein, das ist, glaube ich, einfach ein weiterer Entwicklungsschritt des Vereins, dass man sagt, man hat jetzt die Räumlichkeiten, die Möglichkeit, Essen für die Mannschaft zu organisieren. Ne? Und alle, die Partnerinnen zu Hause haben, die auch was essen möchten, die haben die Möglichkeit, noch eine Portion mit nach Hause zu nehmen. Und jetzt in unserem Fall ist das eine unglaubliche Erleichterung im Alltag, weil man nicht einkaufen gehen muss, man muss nicht kochen, man muss nicht sauber machen, sondern ich dusche mich nach dem Training, fahre in die Geschäftsstelle, esse da was, nehm für meine Partnerin noch was mit nach Hause und fertig.
Ja, du wüsstest, wie du an Essen kommst, aber würdest du das wirklich über jeden in der Mannschaft sagen? Okay.
Die meisten wissen, wie sie an Essen kommen.
Ja. Okay.
Also ja. die goldene Subway-Karte ist noch nicht abgelaufen, das ist die gute Nachricht.
Hätten wir auch nach wie vor Interesse dran.
Ja. Ne? An diese. Nein, ich finde, was du da sagst, ist ja ein Thema, was ganz viele, also letztlich ist ja auch der BHC eine Firma und letztlich ist das ja auch was, was du gerade beschreibst, Stichwort ne, Familie, Umfeld, einer dieser weichen Faktoren, die dazu gehören, die auch den Job Handballprofi an der Stelle, ich will nicht sagen bequemer, aber auch familienkompatibel machen mit allem, was dazugehört.
Hundertprozentig. So vor allem, wenn wir zwei Trainingseinheiten am Tag haben, ist das eine extreme Zeitersparnis. Ne? Das ist ohne Frage so. Dazu kommt natürlich noch, dass das für so ein Team immer gut ist, auch ein bisschen Zeit außerhalb der Halle gemeinsam zu verbringen. So und wer weiß, vielleicht hat sich das ja schon im letzten November bezahlt gemacht.
Seit November 8:2 Punkte, wenn ich so richtig zähle.
Ich schiebe nur, weil es thematisch gerade dazu passt, Cornelia aus Solingen fragt, macht ihr zusammen eine Weihnachtsfeier? Ist da schon was geplant?
Es war etwas geplant, das ist aber jetzt verschoben bzw. auf Eis gelegt, weil wir aktuell einfach diese Erkältungswelle in der Mannschaft haben. Und da das dann unsinnig wäre, das Risiko einzugehen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber grundsätzlich hatten wir schon immer eine gemeinsame Weihnachtsfeier.
Was hättet ihr jetzt gemacht? Paddeltennis? Oder?
Nee, Weihnachtsmarkt.
Achso, klassisch.
Ja.
Gar nichts Sportliches.
Nö.
Also Mannschaftskasse, die 275 Euro haben wir geklärt, aber es geht schon darum, dass die Mannschaftskasse schon relativ unregelmäßig von dir bezahlt wird und manchmal auch zu spät. Und deswegen kam es zu Verhandlungen über eine Flatrate. Und die Frage ist, warum konntet ihr euch da nicht auf die Modalitäten einigen?
Ja, also meine Idee war, dass ich einfach einen Fixbetrag bezahle, einmalig. Und ich das Risiko habe, sollten meine Strafen, Tickets, Essen, sollte das geringer als dieser einmalige Betrag sein, dann ist das mein Pech. So sollte das mehr sein, ist das in dem Fall Pech von Rudi als Kassenwart. So, Rudi wollte aber einen Fixbetrag und trotzdem noch die Möglichkeit am Ende, dass ich nachbezahlen kann bzw. muss. Daran ist das gescheitert. Das Problem ist, der Rudi sagt mir das immer, dass ich die Mannschaftskasse noch bezahlen muss, aber wir machen das digital über PayPal und er sagt mir das immer in der Umkleidekabine und da hat man einfach keinen Empfang. Also wenn ich das direkt machen könnte, würde ich das jedes Mal tun. So, aber sobald ich einen Fuß aus der Kabine setze, habe ich sowas leider vergessen. Deswegen musste ich da schon das eine oder andere Mal die Strafzinsen bezahlen.
Sowas, die Mannschaftskasse hat man dann vergessen.
Unlösbares Problem.
Aber das zeigt ja, ihr braucht definitiv WLAN im Trainingszentrum, vernünftiges.
Es gibt ja WLAN, nur in der Umkleidekabine nicht.
Dann vernünftigen Repeater.
Ja, wie das technisch funktioniert, keine Ahnung.
Ah, das geht.
Ja, also ich kann gerade meinen Fernseher zu Hause anschalten, dann hört's aber schon auf.
Jetzt mach nicht das Image, was du dir gerade mit der Maurer-Story, ich meine, sie war trotzdem gut. Ja? Selbst ist der Mann Mauer, der Mann setzt Mauern, der Mann ist handwerklich
begabt. Habe die Initiative
ergriffen,
habe ich im Kopf.
So,
ja.
Mach's ja, nicht kaputt.
Also Strafen gibt es dann wohl ab und an mal, aber das Problem seien halt wirklich die Zahlungsfristen. Okay.
Ist natürlich auch extrem eng getaktet mit einer Woche Zahlungsziel.
Ach so, ehrlich?
Ja.
Jede Woche müsst ihr einzahlen?
Nein, also ab Abrechnungstag. Es wird, glaube ich, einmal im Monat wird abgerechnet und dann ist Zahlungsziel eine Woche.
Ja, aber wenn er das doch da schreibt oder so, dann kannst du doch direkt im Auto oder im Familienbereich.
Schande über mein Haupt. Nie behauptet, dass ich das super pünktlich, super gut mache.
Amtsausführung. Ja, jetzt gerade habe ich schon rausgehört, Amtsausführung könnte sein, du bist ja jetzt Bierwart und ihr seid in Hamm fast verdurstet.
Nein.
Fast?
Nein.
Fast verdurstet?
Nein.
Aber nur, weil in Berlin nicht gewonnen wurde, war noch ein Kasten auf Lager.
Ja, aber es war ja Bier da.
Ja, es war Bier da, aber das wäre nur Zufall gewesen.
Ja, aber es war Bier da.
Ja, aber es wäre
ja, aber es zählt doch. Es
das
zählt,
hätte noch kein Bierwart sich jemals doch beim BHC erlaubt, das Bier zu vergessen.
Also erstens, auch das stimmt nicht. Und zweitens, es war ja Bier da.
Wenn man es aus dieser pragmatischen Sicht sieht, dann ist es ja richtig.
Ja, absolut.
Ja, also es war Bier da für den Sieg geplant in Berlin, ja?
Nein, es war Bier da für den Sieg in Hamm.
Okay, also du kannst die Kritik gar nicht nachvollziehen.
In keinster Weise.
Okay. Damit wäre ich durch. Hast du noch höhere Fragen?
Ja, in der Tat, die uns dann auch in die besinnliche Dezemberstimmung bringen. Und zwar, was wünscht sich ein Handballprofi zu Weihnachten?
Zeit mit der Familie.
Jetzt habe ich die Frage nicht mitgebracht. Ich hatte tatsächlich eine Frage noch von einem Hörer, wo habe ich sie denn? Der wissen wollte, wie ihr das fändet, wenn man nicht, ob das nicht familienfreundlicher wäre, wenn man die Spiele zwischen den Jahren weglässt und die im Juni einfach mit dranhängt. Schwierig, ne? Im Sommer dann auch hilft es dann auch nur bedingt weiter, ne? Aber ich meine, so viel ist es nicht, aber.
Ja, ich glaube, man muss da immer beide Seiten beleuchten und diese Spiele in den oder an den Weihnachtsfeiertagen sind natürlich für die Vereine extrem lukrativ. So, und am Ende des Tages ist das dann auch was, wovon wir Spieler profitieren. Deswegen, ja, wie gesagt, natürlich wünscht man sich besinnliche Weihnacht zu Hause mit der Familie und nicht diesen Stress von Bundesliga-Alltag. Aber wie gerade erwähnt, ist das, glaube ich, unabdingbar für die Vereine, beziehungsweise die würden sich schwer tun, auf diese Heimspiele zu verzichten.
Ja, nur der BHC, der darf nie das Weihnachtsspiel machen. Also natürlich nicht nie, aber jetzt zuletzt tatsächlich übertrieben häufig auswärts um die Weihnachtstage und auch dieses Mal in Hannover.
Gibt es denn, um wieder ein bisschen in den privaten Bereich zurückzuwechseln, eine schöne Familienweihnachtstradition im Hause Gutbrot, die ihr jetzt vielleicht auch mit den Kids zusammen auslebt?
Tatsächlich ist es so, dass wir dieses Jahr an Heiligabend das erste Mal bei uns zu Hause feiern. Ansonsten hatten wir das immer so gehandhabt, dass wir entweder bei der Familie meiner Verlobten oder bei beziehungsweise mit meinen Eltern, mit meiner Schwester gefeiert haben. So, und jetzt haben wir gesagt, dieses Jahr werden wir Heiligabend bei uns zu Hause sein, haben alle eingeladen von beiden Familien. Mal schauen, wer vorbeischaut.
Die Gäste schlafen im Anbau.
Wenn sie reinkommen, ja. Oder raus.
Löwenzeit.
Bis Weihnachten ist aber auch erstmal noch ein bisschen was zu tun. Und nach dem punktreichen November haben wir uns vorige Woche hier schon gefragt, wer denn mal eine Prognose für den Dezember wagt. Und Tom hat genau diese Frage am Sonntag an Christopher Rudek gestellt.
Keine Ahnung, so wie wir im Moment drauf sind, würde ich einfach sagen, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Können aber genauso gut jedes Spiel verlieren. Haben wirklich schwere Aufgaben. Auch im Dezember extrem viel im Bus unterwegs, was auch nicht so super geil ist. Aber ja, wir spielen einfach Handball. Im Moment macht Spaß, wenn wir so arbeiten. Hoffen, dass wir viele, viele fitte Spieler weiterhin behalten, weil das auch so ein kleines Thema ist mit Verletzungen und angeschlagenen Spielern. Und dann schauen wir mal, was am Ende drin ist.
Ja, Vielfahrerei im Dezember. Selbst für das einzige Heimspiel müssen zumindest die meisten Fans ein bisschen weiterfahren als sonst. Denn am Sonntag geht es nach Düsseldorf in den PSD Bank Dome gegen die SG Flensburg-Handewitt. eigentlich nicht der Gegner, wo man als erstes an mögliche Punkte im Dezember denkt, aber Jamal Naji hat uns da durchaus mit einer, ja, progressiven Ansage überrascht.
Warum nicht? Also wir gehen zumindest so rein. Ich glaube, dass wir einfach sehr selbstbewusst sein können und dürfen und müssen. Flensburg vielleicht gerade nicht in ihrer besten Phase ist und warum denn nicht? Wir haben die Qualitäten, über 60 Minuten auch mal eine Mannschaft zu schlagen, die personell vielleicht andere Möglichkeiten hat als wir, aber in der Saison haben schon einige andere Mannschaften gezeigt, dass das machbar ist und warum nicht wir auch.
Ausgangsfrage war natürlich nach dem gebrochenen Bann von Melsungen sozusagen, klappt es endlich auch mal mit einem Sieg, mit einem Heimsieg im PSD Bankturm bzw. auf Düsseldorfer Boden, auf Arena-Boden in Düsseldorf?
Ja, ich wollte ihm das Prädikat Showstopper, wie nennen wir das, zuteilen, keine Ahnung, ne? Weil Melsungen hat ja jetzt die Serie gebrochen und dann kann man ja jetzt auch mal im PSD Bankturm gewinnen, was man noch nie getan hat. Und ja, im Prinzip, wie er sagt, also Flensburg wirkt ein kleines bisschen angenockt. Die haben gestern auch mit einem Tor Unterschied verloren in Leipzig. Da war auch nicht unbedingt mit zu rechnen, auch wenn Leipzig gerade natürlich sehr, sehr gut drauf ist. Ich habe auch jetzt kein so schlechtes Gefühl für das Match, aber ich habe natürlich schon noch auch die Hoffnung, dass vielleicht Linus zurückkommt, weil damit werden die Chancen doch nochmal größer. Und natürlich, wenn die Erkältungswelle gerade rumgeht, ist natürlich da auch die Hoffnung, dass das jetzt nicht noch länger auch das Training beeinflusst.
Der Realismus sagt klar, ja, da kommt Flensburg. Nichtsdestotrotz, wie groß, mit wie viel Selbstbewusstsein könnt ihr euch erlauben? Oder Lockerheit vielleicht auch einfach mal, nicht zu verkrampfen vor so einem Gegner oder vor so einem Spiel?
Ja, ich glaube, das Spiel für uns ist nicht sonderlich kompliziert, sondern da wird es drum gehen, dass wir unsere beste Leistung abrufen, egal mit welchem Personal. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir wirklich Chance auf Punkte bekommen werden, weil Flensburg ist aktuell angezählt. Diese Selbstverständlichkeit der vergangenen Jahre ist zumindest gefühlt ein bisschen abhanden gekommen und deshalb glaube ich, dass es vielleicht in dem Spiel reichen wird, mit unseren Zuschauern zusammen unsere beste Leistung abzurufen. Und dann muss Flensburg erstmal zeigen, wie stabil sie sind.
Da hänge ich noch eine Frage von Rebecca Küppers aus Remscheid dran. Gibt es etwas an dich, der es ja auch über die Zeit schon beurteilen kann, gibt es etwas, was ihr euch als Mannschaft von den Fans wünscht, um mehr Unterstützung zu bekommen, zu spüren?
Ja, Anfeuerung. Eine geile Atmosphäre in der Halle, so wie das jetzt die vergangenen Wochen war. Ich weiß, dass das natürlich auch mit unserer Leistung zusammenhängt, aber man wünscht sich in jedem Spiel, in jeder Phase eines Spiels natürlich die Anfeuerung der Zuschauer.
Aber das seid ihr vom Grundsatz her also keine sonstigen Wünsche, noch neue Kurios, neue optische Elemente? Irgendwas, was man sich vielleicht noch ausdenken könnte gemeinsam?
Für Choreografien habe ich jetzt relativ wenig Zeit während des Spiels. Zumindest bei mir wäre das vergebene Mühe, wenn man sich da was total Ausgefallenes einfallen lässt, sondern geht ganz viel über die Akustik, weil man das natürlich schon wahrnimmt, wenn das richtig laut wird in der Halle.
Wobei, da kann man noch ganz kurz einhaken, das Aufregerthema der letzten Woche war ja die Klingenhallen-Problematik, da jetzt wieder Unklarheit, was das Duschen betrifft. Jetzt ist der Ärger, gerade bei Jörg Föste, auch, also sagen wir mal beim Verein und durchaus Jörg Föste verbalisiert, sehr, sehr groß. Und die Drohung, in Anführungszeichen, steht im Raum, dass man jetzt nicht mehr in der Klingenhalle spielt. Wie stehst du zu dem Thema?
Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Also der Verein tut alles, um professionell Sport zu ermöglichen hier. Und dann kommst du in eine Halle, ich meine, das wurde jetzt genug breit getreten überall, wo du deine Gesundheit gefährdest, wenn du duscht oder vermeintlich gefährdest, beziehungsweise wo Mäuse in der Kabine rumspazieren. Dazu kommt ja noch, dass auch ohne diese beiden Dinge ist jetzt die Klingenhalle, was Professionalität, was aktuellen Standard angeht, wirklich ein bisschen hinterher. Deswegen kann ich das aus Vereinssicht absolut nachvollziehen, dass man das in Erwägung zieht, in einer Halle zu spielen, wo die Voraussetzungen eben auch professionell sind.
Du hast die Maus gejagt, tatsächlich?
Nein, nicht gejagt. Natürlich versucht die freundlich aus der Kabine zu komplimentieren.
Ja, du hast die Initiative ergriffen.
Ja, das ist schon eine extrem skurrile Situation, wenn du in die Kabine in der Halbzeitpause kommst und siehst eine Maus in der Dusche. Ne?
Also in der Halbzeit?
In der Halbzeit, ja. Zusammen mit Jörg Föste haben wir sie umzingelt und nach draußen gebeten.
Erfolgreich. Und was jetzt dann der Faktor Stimmung, der Druck von der Klingenhalle, das hört man ja auch immer wieder auch aus Spielerkreisen. Jamal Naji hat es auch gesagt, der Druck ist da ja dann doch sehr hoch, der Zuschauerdruck. Auch wenn es jetzt nicht mega voll ist, spürt man es relativ schnell. Das würdest du dann auch, also wärst du bereit, dann aufzugeben sozusagen?
Ich spiele gerne in der Klingenhalle, das ist Fakt. Das ist eine geile Atmosphäre, wenn die Zuschauer durchdrehen. Hundertprozentig. So, es kam ja auch in letzter Zeit immer wieder Kritik an der Halle in Düsseldorf auf, weil die Stimmung eben nicht so vergleichbar ist wie in der Klingenhalle. Dazu muss man aber sagen, dass das auf dem Spielfeld unten wirklich anders ankommen muss, als es auf den Rängen wahrgenommen wird. Ich hatte jetzt in ganz, ganz vielen Spielen in Düsseldorf das Gefühl, dass die Stimmung wirklich gut war und die Fans laut gewesen sind. So, wenn man sich aber mit genau denen nach dem Spiel unterhalten hat und die sagen, Mensch, da ist ja tote Hose, dann liegt das, glaube ich, einfach an der Akustik, so wie die Halle gebaut ist, aber es ist wirklich laut in Düsseldorf. Und auch da kann ich mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo ich sage, Mensch, die Stimmung war wirklich schlecht.
Hm. Ich habe ja schon zu dem Thema gestatet, den Ärger verstehe ich ja auch voll. Ist aber natürlich so, ich als Solinger, ich tue mich natürlich schon schwer damit, wenn man so sagt, gar keine Klingenhalle mehr. Das würde mir wehtun. Die Verärgerung kann ich natürlich auch komplett verstehen. Und man hat auch echt manchmal das Gefühl, man könnte sich einfach mehr anstrengen, ne? Mal von der, ich sag mal, städtischen Seite aus, ne, dass da so wenig Bemühen zu erkennen ist. Entschuldigung für den Einhaker. Ich wollte das nur mal so kundtun.
Absolut. Nein, aber ich fand das total spannend, weil ich auch eigentlich als Überleitung dieses Thema Stimmung im Dome im Kopf hatte. Du hast es jetzt schon vorweggenommen. Du sagst, du selbst auf dem Feld nimmst es anders wahr. Ich hätte jetzt gesagt, so vom letzten Spiel, was ich im Kopf habe, am Rand wirkt es auch manchmal recht verhalten von der Stimmung her. Also auf den Rängen wirkt es dann selber offenbar anders. Wenn auf dem Feld trotzdem was ankommt, lohnt es sich auf jeden Fall für die Fans, ordentlich Gas zu geben. Auch wenn man das Gefühl hat, man trommelt in die Ewigkeit hinein.
Ja, scheint so zu sein. Ich kann das auch, das muss man ja sein, Kudis Worten vertrauen, denn ich bin ja nicht auf dem Feld, ich kann dazu nichts sagen.
Auch mal eine interessante Vorstellung, aber vertrauen wir doch auf Kudis Tipp. Was gibst du uns als Tipp für Sonntagsspiel mit gegen Flensburg?
25-22.
Wieder so eine gute Abwehrleistung, ne? Tja.
Du bist ein Fachmann.
Mach du erstmal, Thorsten. Und sagst mir, da hast du mir einen Tipp weggenommen.
Ja, genau. Du riechst das mittlerweile, ne? Nein, das wird diesmal ein knappes 25-24 für den BRC.
Alle so wenig Tore? Wirklich? Nee, ich glaube, es wird höher. 29-28 BRC.
Mal gucken, wer recht behält. Der gibt ein Bier aus. Oder einen Kaffee.
Ach, oder ein Wasser. Wir tippen nie aufs Ergebnis richtig, oder? Gab's das? Hast du es mal kontrolliert?
Nein, ich glaube nicht. Selten. Danke dir sehr für den Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Dann, viel Erfolg weiterhin bei allen handwerklichen und sportlichen Aktivitäten. Der Weg raus ist frei. Das war der BRC-Podcast für heute. Gute Woche. Danke, Tom.
Ich danke auch.
Bis dahin.
Ciao.
Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.